dass nach diesem Lied wir schon Amen sagen können und nach Hause gehen können. Eine sehr gewaltige Botschaft. Vielen Dank den Jugendlichen. Das Leben mit Jesus hat Folgen. Ich denke, wenn wir uns Lot und seine Frau angeschaut haben, die die Kosten bedacht haben und dem Herrn zu folgen, dann lieber ihm den Rücken zugekehrt haben. Dann haben wir dort auf jeden Fall Warnung. Aber in Abraham haben wir ein wunderbares Beispiel, der, auch wenn es schwierig war, auch wenn es durch viele Höhen und Tiefen ging, er gesagt hat, an diesen Gott glaube ich. Ihm will ich folgen. Und es ist erstaunlich, was für ein Segen von ihm ausgegangen ist. Und dass der Herr ihm das, was er ihm verheißen hat, auch geschenkt hat. Und genau darum soll es jetzt auch heute Abend gehen. Ich denke, wenn wir an Abraham denken, den Ausländer auf Befehl, diesen Titel, der unserer Bibeltag-Serie, ja, heute der zweite Teil, wenn wir da an Abraham denken, dann denken wir eigentlich an den Vers, den wir im 1. Mose 15, Vers 6 finden. Abraham glaubte dem Herrn und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er glaubte. Ja? Der Herr erschien ihm und gab ihm Verheißungen. Ja, das bringt uns zurück zu 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, wo wir lesen, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen will. Ja, das war ein hoher Preis, den er hier für diesen Gehorsam und für diesen Glauben bezahlt hat. Aber dann die Verheißung, so will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Wenn wir uns diese drei Verse anschauen, so sehen wir, Abraham hat im Glauben eine Verheißung empfangen, wo der Herr ihm diese drei Aspekte eines Segens eigentlich verheißen hat. Er hat ihm Land verheißen. Ja, er sollte seine Heimat verlassen. Heute Abend sehen wir dann, wie er seinen Knecht zurücksendet, genau in seine Heimat, um dort eine Braut für seinen Sohn Isaak zu gewinnen. Dann wurde ihm hier Nachkommen verheißen. Und wir haben jetzt schon in diesen letzten Stunden viel darüber gehört, wie viel Kampf das war, dass wirklich er diesen Nachkommen auch sieht. Und er sollte zu einem Segen werden. Und es sind eigentlich diese drei Aspekte, Nachkommen, Land und Segen, die uns jetzt durch die ganze Abraham-Geschichte hindurch begleiten. Ja, man kann vielleicht sagen, durch das ganze Buch Genesis, also auch durch die ersten 11 Kapitel. Wir haben genau zu diesem Zeitpunkt, als Abraham diesen Ruf empfing und den Auftrag hatte, jetzt seine Heimat zu verlassen, sind wir genau, schließt das genau an die Geschichte von dem Turmbau zu Babel an. Ja, wenn wir da denken, das war, so war das Volk. Es ist ein Ringen um einen Namen, es ist ein Ringen um Grund und Boden. Ja, wir haben dann, sehen dann, wie die ganze Nation, alle 70 Nationen auf die ganzen Globus verteilt werden, über die ganze Region können wir zumindest sagen. Ja, es ist ein Kampf um Grund und Boden. Und dann sehen wir hier, wie Abraham und Lot sich in Kapitel 13 voneinander trennen. Auch hier irgendwo, es gibt nicht genug Platz für uns. Auch wieder das Ringen, wirklich Land zu haben. Das Land, was dem Abraham verheißen war, wo er dann auch Glauben bewiesen hat, dass er gesagt hat, nein, das ist das Land, was der Herr mir gezeigt hat, Land Kanaan, und hier werde ich bleiben. Und dann haben wir ja auf der Karte heute Morgen gesehen, dass Lot rüber über das Tote Meer nach Sodom in die Region gegangen ist und sich dort dann auch die Ammoniter und Moabiter und Ammoniter letztendlich aufgehalten haben. Wir sehen dann, wie in Kapitel 15 ganz neu nochmal der Bund zu Abraham kommt und ja, dieses Bestreben um Land, um Nachkommen noch weiter entwickelt wird. Dann haben wir die Geschichte von Hagar, ja, wo jetzt wirklich dieser Glaube, wird Gott Nachkommen mir schenken durch meine eigene Frau Sarah oder nicht, auch dieser Glaube geprüft wird. Ja, es ist ein Kampf des Glaubens, wo Abraham nicht immer ganz gut abschneidet. Ja, auch dann, als er mit Abimelech sich streitet, wie wir gesehen haben, um diesen Brunnen, auch da irgendwo muss er eine Prüfung bestehen. Auch hier geht es wieder um Land und doch Beweis stellt hier Abraham in Bezug auf das Land seinen Glauben unter Beweis. Dann haben wir heute Nachmittag die Geschichte gehört, wie Abraham bereit war, seinen eigenen Sohn zu opfern. Auch hier wieder Nachkommen. Ja, er stellt seinen Glauben unter Beweis, dass er selbst sagt, gut, Gott wird mir eine Nachkommen geben. Ja, wie der Hebräerbrief ist, dann sagt er wird ihm wieder auferstehen, wenn nötig lassen, wenn nötig. Ja, solch einen Glauben hatte er. Gott wird mir den verheißenen Nachkommen geben. Und so kommen wir jetzt zu den Geschichten heute Abend, wo wir jetzt wirklich eigentlich schon über den Berg rüber sind. Abraham nicht nur gekämpft hat um Grund und Boden, um ein Segen zu sein und um Nachkommen, wo er nicht nur irgendwo seinen Glauben unter Beweis gestellt hat, sondern jetzt fängt er an, auch das Land zu sichern und den Nachkommen zu sichern. Ja, denn wir lesen heute Abend in der ersten Geschichte, die wir betrachten werden, wie er eine Grabstätte für Sarah erwirbt. Ja, wo es zentral genau um dieses Thema geht, Land, sich ein Eigentum von Land zu machen. Ja, wo jetzt wirklich hier er auch anfängt, die Früchte seines Glaubens, die Früchte dessen, was Gott ihm verheißen hat, auch wirklich zu sehen. Wir haben schon gesehen, wie er angefangen hat, wirklich ein Segen für die Nationen um ihn herum zu werden. Ja, er hat für Lot gebetet, er hat für Abimelech gebetet. Segen, Land und Nachkommen. Und so lassen Sie uns dann heute Abend einfach mal diese beiden Geschichten, wo wir sehen, Glaube in Action, ja, um es einer unserer Männer, auf den wir so stolz sind, Arnold Schwarzenegger in Österreich, ja, der beste Österreicher, den es gibt, leider lebt er nicht in Österreich, ja, Action. Und genau um dieses Action soll es heute gehen, ja, Glaube in Action, wie sich das hier bei Abraham gezeigt hat. Ja, es ist zum einen, wenn Sie sich die Gliederung anschauen, dass Abraham sich das Land durch den Glauben sichert, das ist die erste Geschichte, die wir heute Abend sehen, und dann in Kapitel 24, wie Abraham sich die Nachkommen durch den Glauben sichert. Fangen wir also an hier mit Glauben in Action, wenn es zum Land kommt. Was ist der Anlass, den jetzt Abraham hier hat, fortzuschreiten und jetzt dieses Land zu bewerben? Es ist, dass Sarah stirbt. Ja, sie stirbt in Hebron. Ich habe hier nochmal die Karte. Wir haben also gesehen, wie er sich in Beersheba aufgehalten hat. Ja, da hat er dann diese Brunnen sich erworben. Das haben wir heute Nachmittag gesehen. Und jetzt hält er sich hier in Hebron auf und dort stirbt seine Frau. Es ist dort in einer Höhle, die Höhle Machpelah, in dem Ort Kirjat Arba, Stadt von Vier, übersetzt eine Stadt von Vier. Und dieses Kirjat Arba wird auch Hebron genannt. Zu dieser Zeit lebten noch die Hethiter hier, sind nicht die Hethiter, die wir sonst vielleicht hier oben angesiedelt sehen. Wir wissen also nicht ganz genau, um wen es sich hier handelt, aber ein kleineres Volk wahrscheinlich. Zu diesem Zeitpunkt war das einzige Eigentum, was Abraham bisher hatte, waren diese Brunnen. Ja, wir werden heute Abend noch ein bisschen mehr darüber reden. Er war ein Halbnomade, wo, wie Dr. Nesfo gesagt hat, er einfach nicht viel Land und Boden. Er hatte keinen Besitz, ja, und er hatte nicht mal diesen gesicherten Zugang zu den Wasserquellen, aber zu diesem Zeitpunkt hatte er jetzt zumindest schon einmal diese Brunnen als sein Eigentum. Aber in dieser Geschichte, die wir heute Abend sehen, erwirbt er jetzt sein eigenes Land. Heutzutage steht hier in Hebron auf dieser Höhle Machpelah steht heute die Moschee von Haram el-Khalil. Ich habe hier einmal ein Bild. Haram el-Khalil heißt so viel wie die heilige Zone des Freundes Gottes. Ja? Der Ort, an dem dann nicht nur Sarah, sondern auch der Freund Gottes Abraham und die anderen Patriarchen, also seine Söhne Isaak, Jakob und Josef dann auch später, na, Jakob begraben. Ja, Josef wird dann auch als Mumie noch zurückgeführt und hier begraben. Nun ist es interessant, dass wenn wir uns einmal anschauen, wie jetzt hier nicht nur über den Anlass berichtet wird, sondern auch über seinen Einsatz. Ja, wir sehen hier jetzt, und das ist auch etwas, was wir vielleicht lernen müssen, dass wir die biblischen Geschichten sehr ähnlich lesen, wie wir auch sonst Kurzgeschichten lesen würden, wie wir vielleicht im Deutsch- oder Englischunterricht das machen mussten, wo wir einfach Charakterstudien machen. Ja? Wie wird Abraham hier beschrieben? Und das ist sehr interessant, dass wenn wir uns mal all die Verben vornehmen, wir eigentlich sehen, Abraham wird hier wirklich aktiv. Ja? Er geht jetzt mit vollem Einsatz auf diese Mission. Ich werde mir dieses Land erwerben. Ja, da in Kapitel 23, Vers 2b heißt es zuerst einmal, er geht hin. Er geht hin, um sich diese, über ein mögliches Erbbegräbnis, einen Ort, den er sich kaufen kann, zu schauen. Ja, dann heißt es, er steht auf. Und dann heißt es auch, er redet, aber dann heißt es in 23, 7a wieder, er steht auf. In 7b heißt es dann, er verneigt sich hier vor dem Volk des Landes. Das ist interessant, ja, dass wenn wir da einfach mal diese Aktivität des Abrahams vergleichen mit den Hethitern, so sehen wir eigentlich bei den Hethitern wenig Aktivität. Es ist eigentlich, dass sie immer nur antworten. Ja, Vers 5, dann Vers 10, dann Vers 14. Eigentlich stehen sie nur Rede und Antwort. Sie gehen einfach auf das ein, was Abraham ihnen präsentiert. Ja, 23, 10a wird dann Ephron, der bis zu diesem Zeitpunkt noch der Eigentümer dieser Höhle Machpelah und des Feldes, er wird hier als Sitzen beschrieben. Er sitzt im Stadttor. Ja, wir sehen also hier einen klaren Kontrast. Abraham ist aktiv. Er ist auf einer Mission. Er will was bewirken. Ja, und das schließt auch mit ein, dass er sich verneigt, dass er Respekt zeigt, dass er zuhört, dass er auf den Ephron eingeht. Rundum sehen wir also hier Abrahams Einsatz. Es ist interessant, dass dieses Verb, ja, er steht auf, was er jetzt hier zweimal vorgekommen ist, wir diesem Verb später noch einmal begegnen. Ja, das ist vielleicht in unserer deutschen Übersetzung kommt das nicht so raus. Es geht hier um das hebräische Verb kum, wo wir dann in Kapitel 23, Vers 17 lesen. Da hat er jetzt mittlerweile schon diese Höhle erworben. Und da heißt es, so wurde der Acker Ephrons bei Machpelah, der Mamre gegenüberliegt, den Acker samt der Höhle, die darin ist, auch alle Bäume auf dem Acker und innerhalb all seiner Grenzen, dem Abraham als Eigentum bestätigt. Ja, es geht über, hier, dieses Wort aufstehen wird jetzt hier übersetzt mit, es geht über in seinen Besitz. Das ist also ein Schlüsselwort, was uns eigentlich durch diese ganze Geschichte hindurch begleitet. Am Anfang ist es Abraham, der aufsteht, und am Ende ist es jetzt da die Höhle, die in seinen Besitz übergeht. Wenn wir uns das so anschauen, dass Abraham hier aktiv ist und dass es ihm eigentlich mehr um die Höhle geht und um den Eigentum, um das Besitztum, sehen wir, dass vielleicht die Überschrift, die wir in der Schlachterbibel haben, in der Schlachter 2000, aus der ich jetzt heute schon ein paar Mal gelesen habe, dass der Titel eigentlich irreführend ist. Ehrlich gesagt, eigentlich sollte hier in Kapitel 23 nicht drüber stehen, Sarahs Tod und Bestattung in der Höhle Machpelah, sondern darum, worum es wirklich hier in dieser Geschichte geht, ist, Abraham wird aktiv, dass jetzt dieser Glaube an Gott wird mir Land geben, tatsächlich anfängt Früchte zu tragen. Ja? Er sichert sich das Land. Das wäre vielleicht eine sehr viel bessere Überschrift. Oder Abrahams Erwerb der Höhle Machpelah als Erbgrund. Ja? Dass sie dann beerdigt wird dort, das wird eigentlich kaum erwähnt. Ja? Sicherlich, jetzt wo er dieses Erbgrundstück hat, was tatsächlich sein eigener Eigentum ist, natürlich wird er dann am Ende seine Frau dort begraben. Das wird dann aber nur in einem Nebensatz erwähnt. Ja, gar nicht in der Haupthandlung, sondern in der Nebenhandlung wird dann noch nebenbei erwähnt, ach ja, und dann hat er noch seine Frau dort beerdigt, begraben. Aber wenn wir uns anschauen, wie die Geschichte erzählt wird, ist eigentlich die meiste Zeit, die wird hier verbracht, zu beschreiben, wie dieser Grund und Boden in sein Eigentum, Abrahams Eigentum, übergeht. So sehen wir also hier zuerst den Anlass, dann sehen wir den Einsatz des Abrahams, er wird aktiv und dann, dass er hier aus tiefer Überzeugung handelt. Denn Abrahams Erwerb des Erbgrundes zeichnet sich hier aus durch sein aktives Wirken, indem er seinem Gegenüber mit Respekt, er verneigt sich, hört zu, aber auch einer Zielstrebigkeit, einer Überzeugung an Tage legt. Eine Überzeugung, von der er sich nicht abbringen lässt. Genau darum geht es dem Erzähler, uns zu erzählen, mit was für einer Überzeugung Abraham hier handelt. Denn das, was die Hethiter mit diesem Gespräch mit ihm erreichen wollen, was der Ephron mit ihm erreichen will, was er ihm anbietet, ist etwas ganz anderes als das, was Abraham will. Ja, auf diese Bitte, ich brauche einen Erbgrund, wo ich meine Frau begrabe, wenn die Hethiter dazu hören, sie hören nicht so aktiv zu wie der Abraham, dann hören sie nur, das ist kein Problem. Wir können dir gerne was zur Verfügung stellen, wo du deine Frau beerdigen kannst. Ja? Du bist so gut zu uns gewesen, du hast uns solche Dienste erwiesen. Natürlich werden wir dir diesen Gefallen erweisen, dass du auf unserem Grund und Boden deine Frau beerdigen darfst. Ja, so lesen wir hier in Kapitel 23, Vers 6 zum Beispiel, höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Begrabe deine Tote in dem besten unserer Gräber. Niemand von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote darin begraben kannst. Die sind alle Türen und Pforten offen. Aber das wollte Abraham nicht. Abraham war nicht interessiert, nur irgendwo seine Frau zu verscharren und irgendwo einen guten Deal zu bekommen. Sondern was er wollte, war Eigentum. Ja, als dann er auch Ephron, den bisherigen Besitzer der Höhle Machpelah, darauf anspricht. Da bietet Ephron ihn hier in Vers 11 an. Nein, mein Herr, sondern höre mir zu, ich schenke dir den Acker und die Höhle darin schenke ich dir auch noch dazu und schenke dir sie vor meinem Volke, begrabe deine Tote. Ich schenke sie dir. Ja. Aber wenn er sie geschenkt bekommen hätte, könnte immer noch später der Einspruch kommen, wir nehmen sie uns wieder zurück. Als Geschenk würde er sich hier nicht wirklich das Land als sein Eigentumsstück aneignen. Nur ist interessant, dass Ephron jetzt auch sagt, nicht nur die Höhle kannst du haben, sondern auch das Land, der Acker, auf dem diese Höhle steht. Warum? Das wissen wir nicht ganz genau. Wir können vielleicht denken, dass Ephron sogar bereit ist zu sagen, ja, selbst das Feld kannst du haben, denn wir wollen nicht die Totenruhe deiner Frau stören. Wir wollen dir nicht in die Quere kommen. Eigentlich ein super Angebot. Aber Abraham nimmt es nicht an. Denn Gott hatte ihm verheißen, ich werde dir Land geben. Und Land zu seinem Eigentum zu machen, das ist es, worauf Abraham hier aus ist. Bis dann, wie als dritte Reaktion auch wieder, spricht hier der Ephron, ihm ein hohes Angebot macht. Er sagt, mein Herr, höre mich, das Feld ist 400 Schekel Silber wert. Was ist das schon zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Wir wissen nicht, aber hier vielleicht sagt, es ist 400 Schekel wert, aber Schwamm drüber, du kannst es trotzdem haben. Ja, was ist das zwischen mir und dir? Ja, so eine minimale Summe ist, glaube ich, nicht. Ja, denn 400 Schekel ist eigentlich ein hoher Preis. Ja, wir wissen nicht ganz genau, wie viel ein Schekel gewesen wäre. Wir wissen von anderen Grundstücken, die auch verkauft wurden um 400 Schekel. Ja, wir haben da in einigen Ausgrabungen in Ugarit sind einige Texte gefunden worden, wo genau derselbe Kaufpreis auch angegeben wird. Aber wenn wir es vergleichen mit dem Grund und Boden, was der David gekauft hat, um dort den Tempel zu bauen, das war nur 50 Schekel. Ja, von daher achtmal so viel wie das, was David vielleicht für einen ähnlichen Grund und Boden bezahlt hat. Von daher sehen wir, es ist durchaus viel. Wir können vielleicht eher sagen, dass Ephron jetzt plötzlich doch hier eine Chance sieht, Geld zu machen. Und wenn er sagt, was ist das zwischen dir und mir, dass er hier vielleicht auf die Emotionen Abrahams anspielt. Er sieht ihn als Witwer, als Trauernden. Und sagt, ja, da können wir ein gutes Schnäppchen. Ja, natürlich, er muss seine Frau begraben und er ist sicherlich zu sonst was für einen Preis. Momentan willig, aufgrund seines emotionalen Zustandes. Aber bei alledem, Abraham geht auf keines dieser Angebote ein. Sondern sagt, was ich will, ist nicht nur ein Ort, wo ich meine Frau begrabe, sondern ich will ein Erbgrundstück. Ich will einen Grund und Boden, der mir gehört. Es geht ihm nicht nur hier um etwas Pragmatisches, seine Ziele zu erreichen, sondern es geht ihm wirklich darum, festzuhalten an den Verheißungen des Herrn. Und ich denke, das ist sehr interessant für uns, das einfach mal uns zu überlegen. Es ist etwas sehr Alltägliches, ja, Tote müssen begraben werden. Und doch Abraham, für ihn war das sehr viel mehr. Er hat es gleich in einer sehr viel größeren Proportion gesehen. Er hat gesagt, auch hier, auch das dreht sich wieder um das zentrale Thema. Glaube ich an die Verheißung Gottes oder glaube ich nicht an die Verheißung Gottes? Und ich denke, das ist für uns vielleicht auch eine Herausforderung, dass wir einmal überlegen, die alltäglichen Dinge man im Leben, bringe ich die in Verbindung mit den Verheißungen Gottes? Ja, wenn vielleicht Gutes oder auch vielleicht nicht so Gutes, wenn vielleicht Erfreuliches und vielleicht etwas nicht so Erfreuliches uns geschieht, setzen wir das immer wieder in das große Bild, dass wir Menschen sind, denen gewaltige Verheißungen gegeben sind. Ich denke da an ein uns allen bekannter Vers aus Römer Kapitel 8, 28 bis 29. Es ist interessant, dass Bruder Nesvogel und ich ständig von Römer 8 heute zitieren. Will ich es also hier noch einmal tun. Uns bekannte Verse, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehnt hat, Vers 29, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und ich frage mich, alt oder jung, wie es auch immer um uns steht, wenn es die alltäglichen Dinge begegnen, sehen wir hier, es dreht sich um die Verheißung Gottes. Gott hat mir eine Verheißung gegeben. Er hat ein Ziel für mein Leben gesetzt, nämlich, dass Jesus Christus mehr und mehr Form annimmt in meinem Leben. Sei es jetzt, dass ich vielleicht für eine Prüfung in der Schule üben muss, wo sich vielleicht durch meinen Fleiß erweist, dass Jesus in mir lebt und in mir Form annimmt. Sei es, wie ich mit einer Krebskrankheit umgehe und sehe, auch das ist etwas sehr viel Größeres als nur ein Unwohlsein, ein Gesundheitszustand. Nein, es ist, dass auch durch diesen Umstand Gott in mir bewirken will, dass Jesus Christus mehr und mehr Form annimmt. Ja, für Abraham hat er das große Bild gesehen. Er hat es einsortiert. Er hat es in dem Rahmen der Verheißungen Gottes gesehen. Möge der Herr auch uns schenken, dass wir lernen, die großen, die kleinen, die traurigen, die freudigen Dinge unseres Lebens einzusortieren und sagen, was ist die Weisung? Gott will in mir dass die Ebenbildlichkeit Jesus Christus mehr und mehr gestaltet wird. Und das erklärt jetzt, warum Abraham sich nicht einfach diese Grabstätte schenken lässt. Gehen wir vielleicht hier, wo wir jetzt Abrahams Handeln uns angeschaut haben, einmal über und schauen uns seinen Glauben an. Diesen Glauben, den jetzt hier Abraham an Tage legt, ist geboren in einer Krise. Eine Krise, die auch Bruder Netzvogel heute Nachmittag schon angesprochen hat. Wie steht es um Abraham? Was ist sein Status als derjenige, der vielleicht in umgeben von den Philistern lebt, dort in Gera bei Abimelech, oder jetzt hier unter den Hethitern wohnend? Ja, mal lebt er dort, mal lebt er hier. Überall hat er den Status, ich bin ein Fremdling. Ich bin ein Fremdling, 23 Vers 4, und Einwohner ohne Bürgerrecht oder auch übersetzt mit Beisasse bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Das ist die Krise, das ist der Konflikt, das ist das Problem, in dem Abraham sich befindet. Ich bin nichts mehr als ein Ausländer. Ein Ausländer, der hier von Gott her geordert wurde. Ich bin ein Fremdling ohne Recht auf Land. Und das ist uns vielleicht heute nicht so ersichtlich. Ja? Wir denken, gut, ich wandere nach Australien aus oder nach Kanada und kaufe mir eine Riesenfarm und fange da mein neues Leben an. Nun, damals haben sich die Menschen nicht so leicht von ihrem Grund und Boden getrennt. Ja? Abraham war es sehr schwer, hier Land zu erwerben. Er war jetzt mittlerweile schon 62 Jahre als Halbnomade, aber noch kein einziger Ort, bis auf die Brunnen, gehörten ihm bis zu diesem Grund. Und es würde sehr, sehr schwer sein, jemanden zu finden, der bereit ist, sein Land ihm zu verkaufen. Und so hat er auch nicht einmal ein Recht auf Landerwerb. Als Fremdling und jemand ohne Bürgerrecht hat er kein Recht, Land zu erwerben. Wenn wir uns allgemein die Geschichte der Patriarchen anschauen, wird klar, wo das Problem liegt. Tatsache ist, Landerwerb wäre eigentlich nur durch Mischehen möglich. Wenn Abraham irgendwo rein heiraten würde, in eine Familie der Hethiter oder vielleicht eine Familie der Philister, dann könnte er dadurch Land erwerben. Aber nein, er war nicht bereit, solch eine Mischehe einzugehen. Später einer seiner, muss ich überlegen, ja, Enkelsöhne oder Urenkel, ja, Jakobs Söhne, da sehen wir die Geschichte in Kapitel 8, 34, wo die Söhne Jakobs unter den Bewohnern von Sichem wohnen und Dinah, ja, die Dinah, ja, eine Ehe eingehen soll mit einem Sohn von Sichem und sie dann auf die Beschneidung bestehen. Ja, hier sehen wir ein Beispiel, wie durch diese Mischehe sie auch dort Rechte haben, ansässig zu werden. Aber natürlich war solch eine Option für Abraham außer Frage. Nein, was er brauchte, ist, er musste etwas kaufen. Er wollte sich nicht schenken lassen. Es ist teilweise vielleicht hier in einigen über unserer Übersetzung ein bisschen irreführend übersetzt. Ja? Manchmal steht hier vielleicht in einigen Übersetzungen sogar, dass die Hethiter und Ephron bereit waren, etwas zu schenken. Ja? Oder, aber eigentlich jedes Mal, wo entweder hier verkaufen oder schenken, steht da immer dasselbe hebräische Wort für, was wir übersetzen könnten, mit geben. Ja, eigentlich alles diese Transaktionen, die hier beschrieben werden, sollten eigentlich immer mit dem Wort geben übersetzt werden. Aber, und das ist jetzt der Knackpunkt, obwohl er ein Fremdling ohne Land war und ohne Recht, Land zu erwerben, so war er doch ein Fremdling mit Verheißungen. Er war ein Fremdling, der unter Gottes Segen stand. Das war sehr ersichtlich für die Hethiter, unter denen Abraham zu diesem Zeitpunkt wohnte. Ja, sie nennen ihn hier in Kapitel 23, Vers 6. Höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Begrabe deine Tote in den besten unserer Gräber. Niemand von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote darin begraben kannst. Sie bezeichnen ihn als einen Fürst Gottes, als einen Prinz Gottes. Sie sehen, hier ist ein Mann, auf dem der Segen Gottes liegt. Er hatte keine Rechte, er hatte keine Perspektive wirklich, aber eins konnte übrigens sagen, er hatte den Segen Gottes. Und das war. Ja, für Abraham ein Fürst Gottes zu sein, unter dem Segen Gottes zu leben, das war ausreichend. Auch hier wieder, was für eine Herausforderung für uns. Sind uns die Rechte, das, was wir erreichen, wichtiger? Oder zu sagen, nein, dass das, wie die Bibel den Segen Gottes, der über meinem Leben steht, wie das beschrieben wird, das ist es, worauf es letztendlich mir ankommt. Und so ist es jetzt, dass Abraham auf diese Verheißungen hin im Glauben handelt. Nicht nur als Ausländer auf Befehl, der ihn hier jetzt, wo Gott ihn berufen hatte, seine Heimat zu verlassen und sich in diesem Land aufzuhalten, sondern dass er sich auch selbst als ein Ausländer mit Verheißungen sah. Ja, gehen wir noch einmal hier zurück zu Kapitel 17, Vers 8. Ich habe es hier angeschlagen. Wo Gott ihm verheißen hatte, und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben. Und genau das ist es, dieses Wort, was wir jetzt auch hier in Kapitel 23 finden. Genau darum, das will Abraham erreichen, dieses Land zum ewigen Besitz, dieses Erbland. Das ist es, was er hier erreichen will. Ja, also hochinteressant, dass wenn er hier erfordert, ich will mein Erbbegräbnis, mein Land meines Eigentums hier haben, ich will etwas kaufen, was dann wirklich mein ist, dann geht das genau zurück auf das, was Gott ihm verheißen hat. Du sollst ein Land zum ewigen Besitz bekommen, in dem du ein Fremdling bist. Und das ist jetzt nicht nur Mamre, nicht nur diese Höhle. Nein, es soll das ganze Land Kanaan sein. Und ich will dir ein Gott sein. Und in dieser Verheißung, in dieser Zuversicht lebte Abraham jetzt. Ja, hier würden wir also das ganze Land Kanaan sehen. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen orientieren. Ja, das ganze Land Kanaan, was er einnehmen sollte. Das ist es, was Gott ihm verheißen hat. Es ist interessant, dass dieses selbe Wort Eigentumsland, Land seines Eigentums, dass dieses Wort auch einmal unter den Nachkommen Esaus erscheint. Ja, und zwar hier in Kapitel 36, Vers 43 lesen wir, Esau und seine Nachkommen sind, das sind die Fürsten in Edom, wie sie im Land ihres Eigentums gewohnt haben. Und Esau ist der Vater der Edomiter. Ja, hier haben wir jetzt einen der Söhne von Isaak, nämlich Esau, den Bruder von Jakob, der einen ganz anderen Weg gegangen ist, der nicht an den Verheißungen des Herrn festgehalten hat, sondern seinen eigenen Weg gegangen ist. Ja? Esau heiratet nicht jemand wie Isaak, sein Vater, und Jakob, sein Bruder, der aus der Heimat Abrahams kommt, sondern er heiratete eine der Kanaaniterinnen. Und für ihn war es auch nicht wichtig, sich hier in diesem Land aufzuhalten von Kanaan, sondern er ging dorthin, wo sich Land am besten zeigte, in Seir, was dann später zu Edom wurde, Edom, die Nachkommen Esaus. Ja, wir sehen hier auch das wieder, begleitet uns durch das ganze Buch Genesis, durch das ganze Buch 1. Mose, immer wieder die Frage, wo ist derjenige, der nach den Verheißungen Gottes fragt, und wo ist derjenige, der seinen eigenen Weg geht. Und ja, es scheint tatsächlich hier, wenn wir uns Kapitel 36 anschauen, dass es den Nachkommen Esaus sehr viel besser geht als den Nachkommen Jakobs. Ja? Lange bevor Jakob Könige unter seinen Nachkommen hatte, hatte Esau schon Könige. Und hatte schon sein eigenes Land eingenommen. Etwas, worauf die Nachkommen Jakobs, die 12 Stämme Israels, noch lange warten mussten. Es sah so aus hier. Das Land des Eigentums schien ziemlich leicht für die Nachkommen Esaus zu kommen. Aber es war ein Land, bewohnt von Nachkommen, die nichts mit der Verheißung Gottes zu tun haben. Sicher, Abraham war ein Ausländer, aber er war ein Ausländer mit Verheißungen. Was für eine Herausforderung für jeden von uns. Und so sehen wir, wenn wir die Linie weiter verfolgen, Isaak, sehr wohl, bleibt in diesem Land, heiratet vielleicht gezwungenermaßen von seinem Vater eine Braut aus der Familie seines Vaters. Ja, das lesen wir dann gleich in Kapitel 24. Ismael werden wir dann vielleicht morgen sehen in Kapitel 25. Weit entfernt von dem Land der Verheißung. Weit entfernt von dieser Linie, die sich aus den Gottesfürchten, aus den Gerechten zusammensetzt. Und dann bei den Söhnen Isaaks. Jakob besteht darauf. Ja? Er sagt, auch wenn er jetzt nach Ägypten kommt und dort Josef dafür sorgt und sagt, hör zu, Vater, hier, all dieses Land hat der Pharao mir gegeben und ich gebe es dir zum Land deines Eigentums. Hier kommt dieses Wort wieder vor. Ja, in Kapitel 47, Vers 11. Wollen wir jetzt nicht lesen. Ja? Sie hatten Eigentum in Ägypten, aber Jakob im Glauben seines Vaters Isaaks, im Glauben seines Vaters Abraham sagt, ich will hier nicht begraben werden, sondern ich will begraben werden, wo Abraham und Isaak begraben liegen. Und tatsächlich, er wird zwar mumifiziert in Ägypten, aber dann machen sie sich auf die Reise und sein Leichnam wird übersetzt oder hinübergebracht in das verheißene Land, genau in dieses Erbgrundstück, was Abraham erworben hat. Und dasselbe trifft dann auch, wenn wir Kapitel 49, Vers 29 bis 33 lesen, dass auch Josef wieder genau diese Anweisung gibt. Josef, der massig Eigentum in Ägypten hatte. Aber wo wollte er begraben werden? Nehmt meine Knochen und begrabt sie in dem Grab meines Urgroßvaters Abrahams. Das ist Glauben. Das ist nicht ein Leben im Schauen, sondern ein Leben im Glauben, was wir hier bei den Patriarchen, den Vätern Israels sehen. Und ich denke mal, genau das ist eine Herausforderung für uns, dass wir uns fragen, ist mein Leben eher wie das von Abraham, Isaak und Jakob und Josef? Wo ich sage, um jeden Preis, ich will, für mich sind ausschlaggebend die Verheißungen des Herrn. Oder sind wir eher wie Ismael, wie Esau, dass wir unseren eigenen Weg gehen, dass wir sagen, Hauptsache erfolgreich, Hauptsache ich erreiche das, was ich im Leben haben will. Aber es ist interessant, was für Verheißungen hat Gott uns gegeben? Ja, ich denke mal, wir haben in Abraham eine Herausforderung zu glauben. Für Abraham war die Verheißung, ich werde dir Land, Nachkommen und es dir schenken, dass du zu einem Segen wirst. Nun, das sind nicht die Verheißungen, die uns gegeben sind. Ja, für uns ist die Verheißung in Jesus Christus. Für uns ist die Verheißung, dass wir die Gnade Gottes erleben. Für uns ist die Verheißung, dass unsere Sünden abgewaschen sind. Für uns ist die Verheißung, Römer 8, Vers 1, dass wir nicht mehr verdammt werden. Und auch hier frage ich mich, leben wir eher im Glauben oder im Schauen? Leben wir ein Leben, wo wir sagen, gut, Hauptsache, ich habe ein gutes Gewissen vor Gott, wo ich letztendlich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich Tag ein, Tag aus, meine, durch meine guten Werke, durch mein gutes Leben, Gott zu imponieren. Oder bin ich wirklich davon gezeichnet, dass ich sage, nein, für mich ist ausschlaggebend die Verheißung Gottes. Ich lebe nicht im Fleisch, ich lebe nicht im Schauen und dass ich mich meiner eigenen Gerechtigkeit, dass Gott doch eigentlich an mir wohlgefallen haben sollte, eigentlich bin ich doch ein ganz toller Kerl, was ich so alles für ihn tue. Nein, sondern dass ich in dem einen verankert bin. Und das ist die Verheißung, dass ich in Christus Vergebung habe und dass ich Gottes Wohlgefallen habe. Dass ich, wie wir eben in Römer 8 gesehen haben, sehe, nein, das, wozu Gott mich berufen hat, ist, dass Jesus Christus mehr und mehr Form annimmt in mir. Und nur er kann das bringen. Und das ist letztendlich das, wofür es sich lohnt zu leben. Ja, wenn ich da mein Leben drauf ausrichte, dann wird das in der Ewigkeit enden, die Ewigkeit auf einer neuen Erde, auf der Gott gegenwärtig ist. Leben wir im Glauben oder leben wir im Schauen? Aber ich denke, es ist interessant, dass wir hier in dieser Geschichte auch die anscheinende Abwesenheit Gottes sehen. Gott wird nirgendwo hier erwähnt. Und so denke ich, ist es auch in unserem Leben, dass oftmals unsere Beobachtungen über die Verheißung Gottes nur unterschwellig sind. Wir sehen Gott oftmals nicht in schweren Zeiten. Die Frage ist, halten wir dann noch fest an den Verheißungen Gottes, wie Abraham es hier getan hat? Gerade insbesondere zum Zeitpunkt des Todes scheint Gott weit abwesend zu sein. Aber auch hier, für Abraham hörte der Glaube nicht mit dem Tod auf. Ganz ähnlich wie Abraham tragen auch wir unsere Toten zu Grabe, ohne das erlangt zu haben, was uns verheißen wurde. Wie wir im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 39 lesen. Und diese alle, obschon sie hinsichtlich des Glaubens ein gutes Zeugnis erhielten, haben das verheißene Land nicht erlangt. Und selbst für Abraham, selbst wenn er nie mehr von diesem Land besitzen würde, als nur diese Höhle und diesen Acker und einige Brunnen. Er hat nie wirklich gesehen, dass er das ganze Land Kanaan einnimmt. Aber nein, wie es im Hebräerbrief heißt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Ja, Abraham und wir treten dieses ewige Erbe an, das ewige Erbe des Lebens auf einer neuen, himmelneuen Erde, wo Gott mitten unter uns wohnt. Aber was für ein faszinierender Gedanke auch hier. Er war ein Fremdling mit Verheißung. Genau das wird auch im 1. Petrus 1 über uns gesagt. Da heißt es hier in 1. Petrus Kapitel 1, und ich habe es hier angeschlagen, Vers 1 bis 4, Petrus, Apostel Jesus Christus, an die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung. Auch wir leben umgeben von Menschen, die nichts mit unseren Verheißungen anfangen können, die sich an den Kopf fassen. Wenn vielleicht so mancher hier sagt, ich will mein Leben ganz für den Herrn leben. Ich will in den vollzeitigen Dienst für den Herrn gehen. Ich will in die Mission gehen. Ich will das Pastorenamt anstreben. Wo sich Leute am Kopf fassen und sagen, sag mal, wie kannst du dein Leben verpatzen? Wie kannst du dein Leben vergeuden? Wir leben umgeben von, wo wir eigentlich Fremdlinge sind, in einer Welt, die nichts mit unseren Überzeugungen anfangen kann. Aber dann lesen wir hier, dass wir zwar Fremdlinge in dieser Welt sind und doch gesegnet vom Herrn. Denn da heißt es jetzt in Vers 2, nach der Vorsehung Gottes des Vaters und der Heiligung des Geistes und zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Der dreieinige Gott hat uns köstlichst beschert in dem, was er uns geschenkt hat. Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wir sind Fremdlinge. Die Welt um uns herum kann nichts damit anfangen, dass wir neues Leben haben. Das denke ich, das, worauf die ganze Erde wartet, nämlich, dass Dinge wieder erneuert werden und wir nicht dem ständigen Verfall ausgesetzt sind. Diese Erneuerung haben wir bereits erlebt. Aber umgeben von Menschen, die eigentlich nichts mit dieser Erneuerung anfangen können. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, wo wir sehen, es geht um sehr viel mehr als nur das Leben auf dieser Erde, sondern es geht darum, dass wir einst die Auferstehung durch Jesus Christus von den Toten erleben und dann zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe antreten, das im Himmel aufbewahrt wird. Für uns. Das sind Verheißungen, mit der die Welt nicht viel anfangen kann. Aber das ist es. Genauso wie Abraham umgeben, weit entfernt, jemals eigentlich schon diese Verheißungen zu sehen. Er hat angefangen, hier Besitz zu nehmen von diesem Land durch den Glauben. Und möge auch der Herr es uns schenken, dass auch diese Verheißungen, die vielleicht noch weit entfernt liegen, jetzt schon unser Leben prägen, wie auch Abrahams Leben geprägt wurde. Dass wir zunehmend in der Heiligung wachsen, in dem Gehorsam und leben in dieser Vorsehung des Vaters. Möge trotz dieser ungläubigen Welt, in der wir als Fremdlinge leben, Fremdlinge auf Befehl, Fremdlinge mit Verheißungen, mögen sie erkennen, wir sind Prinzen, wir sind Fürsten Gottes. Möge auch das eine Parallele sein. Mögen sie sehen, sicherlich, sie können nichts mit dem, wofür wir leben, anfangen. Und doch mögen sie sehen, dass wir den Segen Gottes erleben, wie auch Abraham ihn gesehen hat. So, lasst uns eine kurze Pause machen, bevor wir dann die zweite Geschichte angehen und sehen, wie Abraham sich die Nachkommen durch den Glauben sichert.